Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo. Ärger auf einer Demo in Dresden, wie es um die Pressefreiheit in Deutschland steht.
Hetze im Netz, warum Löschen nicht die einzige Option ist.
Pilotprojekt in NRW, wenn Medien Hetze anzeigen.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Pitt von Bebenburg. Er berichtet seit vielen Jahren für die Frankfurter Rundschau als Korrespondent aus dem Hessischen Landtag. Und ebenfalls seit vielen Jahren weigert sich Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Bebenburg und der Frankfurter Rundschau Interviews zu geben. Diesen Boykott machte Bebenburg jetzt in seiner aktuellen Kolumne öffentlich und sorgte damit dafür, dass das Thema auch heute kurzfristig und überraschend von der politischen Opposition auf die Agenda des Hessischen Landtags gesetzt und dort auch heftig diskutiert wurde. Pitt von Bebenburg sagte selbst dazu gegenüber media.de, Zitat: Ich bedauere, dass Ministerpräsident Bouffier der Frankfurter Rundschau keine Interviews gibt. Im Interesse unserer Leserinnen und Leser hoffe ich, dass er sich noch umentscheidet.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich habe mal nachgeguckt, ne? Als Volker Bouffier sein Amt als Ministerpräsident angetreten hatte, hat er im Landtag seinen Amtseid geschworen und sich dazu bekannt, Verfassung und Gesetz in demokratischem Geiste zu befolgen und zu verteidigen. Nun gilt meines Wissens auch in Hessen Artikel 5 des Grundgesetzes, der die Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland unter anderem garantiert. Und auch die hessische Landesverfassung, die hat so einen ähnlichen Artikel. Nun spreche ich Volker Bouffier ganz gewiss nicht ab, Demokrat zu sein. Und juristisch kann ich das auch nicht bewerten. Aber Bouffiers Verständnis von Pressefreiheit, das finde ich in diesem konkreten Fall doch sehr befremdlich. Deswegen bringt es der Titel des Antrags, den die Opposition heute in den Landtag eingebracht hat, für mich und ich glaube auch im Interesse der Demokratie ziemlich gut auf den Punkt. Der lautete nämlich: Auch Ministerpräsidenten müssen kritische Fragen ertragen.
Deutschlandfunk Nova.
Seit 24 Stunden hat das Medienthema der Woche nochmal so richtig Fahrt aufgenommen, vor allem unter dem Hashtag PegiZei. Es geht um die Debatte über den umstrittenen Polizeieinsatz gegen ein ZDF-Team in Dresden vom Wochenende. Das Echo war echt enorm. Seit gestern Abend hat das Ganze aber auch eine ganz andere politische Ebene vollends erreicht. Der Tweet von Spiegel Online Politik fasst den Auslöser nochmal zusammen. Da heißt es, Zitat: 16.39 Uhr, Sachsens Ministerpräsident sagt, der Hashtag PegiZei sei unverantwortlich. 19.55 Uhr, Sachsens Innenministerium teilt mit, dass der Pegida-Demonstrant, der einen Polizeieinsatz gegen Journalisten veranlasste, LKA-Mitarbeiter ist.
Und jetzt, ihr habt es gerade auch in den Nachrichten gehört, hat sich auch die Bundeskanzlerin eingemischt. Das Demonstrationsrecht, das muss umfassend gewährleistet sein, sagte sie. Und weiterhin sagte sie wörtlich: Wer auf eine Demonstration geht, muss damit rechnen, dass er auch durch Medien dabei aufgenommen und beobachtet wird. Also muss es eine freie Arbeit der Journalisten geben. Und weiter sagte Angela Merkel auch noch: Aber ich will mich da ausdrücklich zur Pressefreiheit bekennen. Jeder, der an einer Demonstration teilnimmt, muss wissen, dass er Objekt dieser Pressefreiheit ist.
Überall ist das jetzt Thema. Der Innenausschuss des Sächsischen Landtags befasst sich damit. Und zwar nämlich das in diesem Zusammenhang der aufgefallene, einige Medien sagen Pegida-Anhänger, er bezeichnet es vielleicht anders, auch LKA-Mitarbeiter ist. Sachsen-Innenminister Wöller versprach eine schnelle Aufklärung. Heftige Kritik kommt von den Journalistenverbänden. Und ja, die Polizeigewerkschafter, die sehen sogar arbeitsrechtliche Konsequenzen ja als möglich. Aber was bleibt bei diesem Vorfall eigentlich übrig? Das kommentiert jetzt Lorenz Marold. Er ist Chefredakteur des Tagesspiegels in Berlin und jetzt live bei Deutschlandfunk Nova. Guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Ja, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der twitterte ja: Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten. Teilen Sie die Auffassung des Ministerpräsidenten?
Ja, im Nachhinein muss man sagen, es ist eine wirklich so lachhafte Aussage, dass man, wenn der Vorfall nicht so ernst wäre, sich wirklich über die Bank legen müsste. Dazu kommt ja auch noch der Polizeisprecher der sächsischen Polizei, der ja am Anfang sogar noch Anleitungen gegeben hat, wie man künftig als Demonstrant möglichst Journalisten, Fernsehteams aus dem Verkehr zieht, indem man sie nämlich einfach vor Ort anzeigt. Also ich finde, das ist im Grunde genommen ein typischer Fall, der zeigt, dass immer noch nicht ernst genommen wird, was in Sachsen offenbar alles schiefläuft. Und da läuft seit Jahren sehr viel schief. Und es ist ja nun auch keine Neuigkeit, dass die Behörden in Sachsen auch inzwischen sehr durchsetzt sind von Menschen, die der AfD und Pegida nahestehen. Ein Ministerpräsident, der so etwas äußert, handelt extrem verantwortungslos.
Und wenn wir vom Ministerpräsidenten nochmal konkreter auf die Polizei in Sachsen schauen, was sagt ja der im Video gezeigte Vorfall und auch das Verhalten drumherum über die Polizei in Sachsen?
Naja, die Polizei in Sachsen scheint zum Teil verunsichert zu sein und zum Teil eben auch Sympathien zu hegen. Wenn man sich das Video nochmal anschaut, also dieser Mensch, dieser Pöbler, der sich jetzt als LKA-Mitarbeiter herausstellt, wirkt jetzt nicht so wie jemand, dem man das sofort abnehmen würde, dass er jetzt von Medien drangsaliert als armes Opfer dasteht. Das ist ganz offensichtlich jemand, der aggressiv vorgegangen ist. Und aus Sicht der Polizei, ich weiß es von der Polizeiausbildung in Berlin, es ist manchmal schwierig, Polizeischülern bestimmte Dinge beizubringen. Aber ganz im Ernst, Polizei, die nicht rafft, was da passiert, die hat offensichtlich eine andere Agenda als die, die ihr zugewiesen ist. Eine Dreiviertelstunde Berichterstattung zu behindern, indem man Personalien aufnimmt und komplizierte Verfahren einleitet und hinterher das versucht abzutun mit einem lapidaren, na, wir hätten vielleicht 5 Minuten schneller sein können. Das ist im Grunde genommen fatal. Und das zeigt, die Polizei in Sachsen offenbar nicht nur verunsichert ist, das ist in Teilen bestimmt auch, aber dass sie vor allen Dingen auch zum Teil eine persönliche Agenda hat. Teile der Polizei in Sachsen verfolgen eine persönliche politische Agenda und ein Ministerpräsident, der da nicht eingreift, ein Innenminister, der da nicht eingreift, die haben echt ihren Job verfehlt.
Wer sind die Gewinner und Verlierer aus Ihrer Sicht bei diesem Vorfall?
Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Vorfall zum allerersten Mal mitbekommen habe, relativ oberflächlich, habe ich gedacht, naja, das ist nicht ein Scharmützel, da muss man eben manchmal durch, auch als Journalist passiert vielleicht manchmal. Im Grunde genommen, wenn man diesen Fall sich jetzt nochmal genauer anschaut, stellt man fest, es gibt fast nur Verlierer, weil natürlich auch die Pressefreiheit in Sachsen ein Verlierer ist. Die Polizei ist ein Verlierer. Ganz eindeutig, weil dokumentiert wurde, dass da etwas ganz, ganz schief läuft. Und wir wissen bis jetzt ja nur, dass dieser Mann LKA-Angestellter war. Der kann Hausmeister gewesen sein, ich weiß es im Moment nicht und ich habe auch nicht woanders gelesen oder gehört, dass er was anderes ist. Der kann aber auch einen anderen Job bekleiden. Beamter ist er offensichtlich nicht. Aber es ist ja nicht auszuschließen, dass die Polizisten den vielleicht sogar kannten. Also, ich glaube, dieser Fall zeigt, wenn da nicht sofort ganz deutliche Zeichen gesetzt werden. Und Merkel geht in die richtige Richtung mit diesem Zeichen, denn natürlich, wer auf eine Demonstration geht, will ja, dass er für etwas eintritt. Dann muss natürlich auch klar sein, dass man denjenigen erkennen kann. Die Demonstrationsfreiheit in dieser Hinsicht ist fast auch schon ein Verlierer, ja, weil eben Zweifel daran geäußert wurden oder gezeigt wurden von der sächsischen Polizei, dass man eben diese Art und Weise der Demonstration nicht aufnehmen kann, was natürlich völliger Kokolores ist. Es ist eine fatale Situation, das muss man einfach feststellen.
Können wir denn jetzt aus diesem Vorfall was lernen oder müssen wir uns schlicht daran gewöhnen, dass einfach das Thema Pressefreiheit künftig noch viel öfter und kritischer diskutiert und hinterfragt werden muss und verteidigt werden muss?
Also ich glaube, wir hatten ja, wenn wir nochmal die letzten Monate Revue passieren lassen, ähnliche Geschichten in Hamburg, wo nicht ganz klar war, ist das jetzt ein Übergriff auf Journalisten oder sind Journalisten vielleicht dermaßen offensiv, dass man dazwischen gehen muss. Es scheint ganz offensichtlich nötig zu sein, da nochmal wirklich ganz klar zu sagen, was dürfen Journalisten tun und was muss auch die Polizei gewährleisten. Das ist ja der entscheidende Punkt, damit die ihre Arbeit tun können. Es ist ja nicht so, dass die da schlichter sind, sondern es gibt ja ganz offensichtlich eine Täter-Opfer-Situation, die völlig auf den Kopf gestellt wurde. Das heißt, was wir also lernen müssen, auch als Journalisten vielleicht lernen müssen, dass wir so eine gewisse Lässigkeit nach dem Motto, naja gut, wenn man auf einer Demonstration als Filmteam hingeht, immer ins Schlimme, so wie Spiegel TV das zum Beispiel seit Jahren macht, muss man eben auch mal damit rechnen, dass man mal angepöbelt wird oder dass man mal einmal Wasser auf den Kopf kriegt. Nee, muss man eben nicht. Man muss als Journalist ganz entschieden und als Bürger, der irgendwie was von Pressefreiheit versteht, ganz entschieden seine Meinung dazu äußern, so geht es eben nicht. Und das muss man eben deutlicher machen, offensiver machen, auch wenn man den Eindruck als Eiferer dazustehen erweckt, ist egal. Hier geht es wirklich um was ganz Fundamentales und geht wirklich um Pressefreiheit. Wenn die Polizei diese unterbindet, dann ist echt Alarmstufe 1.
Kommentiert Lorenz Marold, Chefredakteur des Tagesspiegels bei Was mit Medien. Vielen Dank.
Danke auch.
Was mit Medien, das hetzfreie Medienmagazin.
Wer im Netz hetzt, der muss ja nicht nur damit rechnen, dass seine Kommentare gelöscht werden, sondern auch damit, dass es vielleicht Besuch von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft gibt. Kürzlich, da hat es bundesweit ja Durchsuchungen gegen Online-Hetzer gegeben. Die Verfahren, die laufen da jetzt. Gerichtsprozesse werden angestrebt.
Besonders Medien haben ja es oft mit einer vergifteten Kommentarkultur zu tun. Da haben wir auch schon öfters mal hier bei uns in der Sendung drüber gesprochen. Und heute wollen wir uns nochmal ein Projekt anschauen, was sich genau so zwischen diesen beiden Polen, die wir hier gerade aufgezeichnet haben, bewegen. In NRW gibt es nämlich seit einem halben Jahr ein Pilotprojekt mit dem Namen Verfolgen statt Löschen. Dabei nehmen verschiedene Medien teil, aber auch die Landesmedienanstalt, das Landeskriminalamt und auch Staatsanwälte sind da. Die arbeiten da zusammen und haben ein gemeinsames Ziel, nämlich ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen, dass Hetze im Netz auch tatsächlich strafbar ist und ja, schlimmstenfalls nicht gelöscht wird, sondern es dann auch zu einer Strafe kommen kann. 220 Anzeigen hat es bisher im Rahmen dieses Pilotprojekts gegeben.
Doch wann sind Kommentare jetzt tatsächlich strafbar und wann sollten auch Internetnutzer oder Journalisten hingehen und Hetze anzeigen? Und wenn sie das machen wollen, wie geht das überhaupt? Das erklärt uns heute unser Gast, Staatsanwalt Christoph Herbecker, der bei der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Köln tätig ist und sich dort intensiv mit dem Thema Hassbotschaften auseinandersetzt. Guten Abend, Herr Herbecker.
Schönen guten Abend.
Vielleicht mal grundsätzlich so als Kernfrage auch vorweg aus Ihrer Sicht, warum ist dieses Thema so wichtig und an welchen Beobachtungen machen Sie das auch fest?
Ja, das ist direkt zum Eingang eine ganz spannende Frage. Warum ist dieses Thema so wichtig? Die Beantwortung der Frage erschließt sich eigentlich insbesondere dann, wenn man das Gesamtphänomen in den Blick nimmt. Wenn man sich anguckt, was passiert insgesamt aufgrund von Hasskriminalität, welche Auswirkungen hat das? Wenn man sich die Einzelfälle anschaut, die wir haben, jeden einzelnen Post für sich genommen, könnte man zu der Überzeugung kommen, das spielt vielleicht keine große Rolle, das ist nicht so dramatisch, da muss man vielleicht nicht mit der geballten Staatsmacht gegen vorgehen. Wenn man sich das in der Gesamtbetrachtung dann jedoch anschaut und dieses Deliktsphänomen, Hate Speech insgesamt, stellt man fest, dass da ganz enorme Konsequenzen dranhängen. Wir haben zum einen festgestellt, dass die Anzahl der Hasskommentare im Internet enorm gestiegen ist. Und wir haben zum anderen festgestellt, und da gibt es auch Studien, die das belegen, dass Kommentare, Hasskommentare in der digitalen Welt eben auch in der analogen Welt dazu führen, dass wir eine gesteigerte Gewaltbereitschaft haben, dass wir gesteigerte Anzahl von Gewaltdelikten haben. Da gibt es ganz klare Übereinstimmungen. Wird mehr gehetzt in der digitalen Welt, werden auch mehr Straftaten begangen, die auf diese Hetze zurückzuführen sind in der analogen Welt. Und deswegen haben wir uns eben entschlossen, gegen dieses Deliktsphänomen vorzugehen und dieses etwas breiter anzugreifen.
Und ich finde das ganz interessant, wo Sie da angedockt sind bei der Staatsanwaltschaft Köln, nämlich das heißt ja Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime und also oder kurz Zack, aber Cybercrime, Cyberkriminalität, also dass da glaube ich, dass da Hetze zufällt, ich glaube, das haben so viele gar nicht erstmal im Kopf, ne? Also würden Sie mit Cybercrime erstmal andere Delikte in Verbindung bringen?
Ja, ganz genau. Also wir sind die ZAK, die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW. Die ist angesiedelt bei der Staatsanwaltschaft in Köln. Und der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime in NRW obliegen eigentlich die Verfahrensführung in herausgehobenen Ermittlungsverfahren im Bereich des Cybercrime. Gleichzeitig sind wir auch zuständig für Fortbildung, Aus- und Fortbildung in regional- und überregionalen Projekten. Die ZAK ist aber relativ breit aufgestellt und so sind bei der ZAK eben auch zwei Dezernate ausschließlich für die Verfolgung von Hasskriminalität im Internet vorgesehen. Das heißt, wir haben also zwei Staatsanwälte, die sich in ihrer täglichen Arbeit ausschließlich damit beschäftigen, gegen dieses Deliktsphänomen vorzugehen.
Jetzt hat Daniel gerade ja schon das Pilotprojekt, in dem Sie auch mitwirken, schon kurz angesprochen. Verfolgen statt löschen heißt das. Ist eine Gemeinschaftsinitiative letztendlich. Was steckt hinter diesem Projekt?
Ja, ganz genau. Verfolgen statt nur löschen heißt unser Projekt. Und das Besondere an diesem Projekt ist eigentlich, dass es ganz unterschiedliche Akteure zusammengebracht hat. Eben auch Akteure, die vielleicht ganz unterschiedliche Zielrichtungen in ihrer täglichen Arbeit haben. Wir haben es hier geschafft, durch Vermittlungen der Landesanstalt für Medien, die Justiz und Medienunternehmen gemeinsam an einen gemeinsamen Tisch zu bringen und gemeinsam dieses Projekt anzugehen. Das war am Anfang gar nicht mal so einfach, weil Medienunternehmen, Staatsanwaltschaft, Justiz, auch das Landeskriminalamt NRW, das dabei ist, haben nicht unbedingt immer gleichlaufende Interessen. Wir haben dann aber doch festgestellt, dass gerade auf Seiten der Medienunternehmen ein Bedürfnis da ist, einen zentralen Ansprechpartner für die Probleme zu haben. Denn wir haben im Gespräch mit den Medienunternehmen festgestellt, dass es zwei ganz zentrale Probleme gibt. Zum einen ist für die Medienunternehmen oft die Frage gewesen, wie grenzt sich eigentlich trennscharf Meinungsfreiheit, rechtlich zulässige Meinungsfreiheit von strafrechtlich relevanten Verhaltensweisen ab. Das war der ein ganz entscheidender Punkt. Und die andere Frage war, was mache ich eigentlich, wenn ich Verhaltensweisen oder Postings festgestellt habe, identifiziert habe, die ich für strafrechtlich relevant halte? Wie zeige ich die eigentlich an? Wie funktioniert das? Wo gehe ich hin damit? Und das sind die beiden Ansatzpunkte gewesen, die sich am Anfang des Projekts für uns gestellt haben.
Jetzt steckt ja in dem Titel im Grunde ja auch schon so eine Arbeitshypothese drin, verfolgen statt löschen. Warum ist es denn problematisch, nur zu löschen?
Ja, ich bin hier als Staatsanwalt bei Ihnen und als Vertreter der Ermittlungsbehörde haben wir natürlich den Anspruch, dass strafrechtlich relevantes Verhalten eben auch einer Sanktionierung zugeführt wird. Wir können als Ermittlungsbehörde nicht damit zufrieden sein, wenn Postings, die strafrechtlich relevant sind, die unter Straftatbestände zu subsumieren sind, einfach nur gelöscht werden. Wir wollen, dass diejenigen, die diese Postings verfasst haben, identifiziert werden und wir wollen in einem zweiten Schritt, dass dieses Verhalten aufgearbeitet wird, festgestellt wird und in einem gerichtlichen Verfahren dann eben auch einer Sanktion zugeführt wird.
So, in dieser Form gibt es das Projekt, soll das ein Jahr laufen? Jetzt haben wir ja so ungefähr Halbzeit. Wie fällt also Ihre Bilanz aus?
Unsere Bilanz fällt durchaus positiv aus. Das macht sich zum einen fest an der Anzahl der Strafanzeigen, die wir hier bis jetzt haben. Wir haben über 220 Strafanzeigen von den Medienpartnern bis jetzt bekommen. Diese Masse zeigt, dass das Bedürfnis tatsächlich vorhanden ist. Das zeigt, dass es tatsächlich eine Notwendigkeit für dieses Projekt gibt. Zum anderen sind wir aber auch froh, dass wir es geschafft haben, die Strukturen so aufzustellen, wie es mittlerweile funktioniert. Denn die Kommunikation zwischen den einzelnen Projektteilnehmern ist hervorragend. Durch Vermittlung der Landesanstalt für Medien haben wir es geschafft, ganz, ganz kurze Kommunikationswege herzustellen. Wir haben es geschafft, Hemmnisse abzubauen. Wir haben es geschafft, dass sich die Projektteilnehmer persönlich kennen. Es gibt keine Hemmschwellen mehr. Wenn irgendwo rechtliche Unsicherheiten sind, wenn irgendwo Unsicherheiten sind in der Bewertung von rechtlichen Sachverhalten, wissen die Medienunternehmen, wissen die Partner, die in diesem Projekt teilnehmen, wen sie anrufen können, haben unsere Durchwahl und können ganz unmittelbar und konkret nachfragen. Gleichzeitig ist es für uns als Justiz auch möglich, Fehlentwicklungen unmittelbar entgegenzuwirken. Wenn wir das Gefühl haben, hier werden vermehrt Sachverhalte angezeigt, die möglicherweise unschön sind, aber vielleicht nicht strafrechtlich relevant sind, dann können wir auch da direkt gegensteuern und sagen, okay, wir haben hier Sachverhalte, die passen da nicht rein, die gehören nicht zu unserem Projekt.
Es ist ja auch so wirklich tatsächlich, wenn man viel mit Online-Kommentaren zu tun hat und dann sagt man, okay, es ist unschön, aber wenn ich jetzt da eine Anzeige mache, lohnt sich das am Ende überhaupt, eine Anzeige aufzugeben?
Ja, das hören wir auch oft. Und wir haben auch im Vorfeld des Projekts häufig gehört, wir machen das gar nicht mehr. Wir haben dann angezeigt, dann haben wir nie wieder was von gehört. Wir wissen gar nicht, was damit passiert ist. Genau da wollen wir eigentlich entgegenwirken. Grundsätzlich lohnt sich die Anzeige. Immer. Wenn ich mir nicht sicher bin und wenn ich ein schlechtes Gefühl bei der Sache habe, dann zeige ich das an. Denn dafür ist die Staatsanwaltschaft da, dass sie eben bewertet, ist das strafrechtlich relevant? Dann würde sie ein Ermittlungsverfahren einleiten. Oder es ist eben nicht strafrechtlich relevant und dann kann sie immer noch die Aufnahme der Ermittlungen ablehnen. Von daher lohnt sich die Anzeige in diesem Projekt immer.
Was mit Medien? Das aufklärende Medienmagazin. Christoph Helbecker, Staatsanwalt von der ZAK NRW, der zentralen Ansprechstelle Cybercrime aus Köln, ist weiter bei uns. Und wir ziehen heute nicht nur Halbzeitbilanz beim Projekt Verfolgen statt nur löschen, sondern wir wollen auch schauen, wann sind Kommentare eigentlich tatsächlich strafrechtlich relevant und wann eben auch nicht.
Es gibt da so eine interessante Diskussion. Immer wenn wir mal in so einen Kommentar sperren oder so, dann gibt es öfters mal so dann nochmal die Nutzer, die sich dann auch nochmal privat melden und sagen so, ja, es gibt doch die Meinungsfreiheit, das werde ich doch wohl sagen können. Jetzt gibt es ja einmal die Netiquette, die jedes Medium oder viele Medien für sich aufgebaut haben, wo sie feste Spielregeln aufgebaut haben. Und dann gibt es aber natürlich auch nochmal den strafrechtlichen Bereich. Und da muss ich auch einfach sagen, so als aus meiner Sicht als Journalist, das ist gar nicht so einfach zu bewerten. Was ist jetzt strafrechtlich relevant oder nicht, da kommt es ja auch wahrscheinlich viel auf ganz kleinste Details an. Und da wollen wir jetzt ja mal gemeinsam ein bisschen eintauchen. Bevor wir auf das Strafbare schauen, was ist denn zum Beispiel nicht strafbar? Also was müssten wir zum Beispiel einfach aushalten?
Ganz spannender Punkt. Genau das ist eigentlich das Komplizierte an dem ganzen Projekt. Es ist nämlich nicht so einfach. Das sagt der Jurist gerne und oft. Und er sagt auch gerne, es kommt darauf an. Und das ist eben auch genau die Erfahrung, die wir gemacht haben. Man muss zunächst erstmal feststellen, es gibt keinen Straftatbestand, der Hassrede per se unter Strafe stellen würde. Es gibt keinen Straftatbestand, wo drin steht, wer im Internet hetzt, bekommt so und so viele Jahre Gefängnis oder ähnliches. Sondern wir müssen schauen, unter welche Delikte könnte dieses Posting möglicherweise sonst unterfallen. Und da gibt es Straftatbestände wie klassisch die Volksverhetzung, die da in Betracht kommt, das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beleidigungen, Aufrufen zu begehen von Straftaten. Aber Sie haben auch gerade schon ganz richtig gesagt, erstens ist es so, dass deutlich mehr erlaubt ist, als man sich eigentlich so vorstellen kann. Wir machen diese Erfahrungen immer wieder. Wir sind bei den Medienunternehmen gewesen und haben eben diese Schulungen durchgeführt und haben da eben auch Fallbeispiele mitgebracht, wo uns die Leute dann ganz entgeistert angeguckt haben und waren der Meinung, wir wären uns sicher gewesen, dass das verboten ist, dass man sowas nicht sagen darf, dass sowas strafrechtlich relevant ist. Dem ist ganz oft nicht so. Und es kommt auch dabei immer wieder darauf an, Auslegungsvarianten dessen zu finden. Ich schaue mir also das Posting an und überlege mir, was könnte denn damit gemeint sein? Ich muss dieses Posting immer auslegen. Und wenn es mehrere Auslegungsvarianten, also Wahrnehmungsvarianten gibt, wie dieses Posting gemeint sein könnte, dann muss ich immer die für den Beschuldigten günstigste Variante zugrunde legen. Das heißt, wenn auch nur eine Auslegungsvariante denkbar ist, die möglicherweise keinen Straftatbestand erfüllen würde, dann komme ich zur Straflosigkeit.
Das klingt erstmal ein bisschen frustrierend.
Das kann man frustrierend nennen, das kann man aber auch einfach richtig nennen. Also wir sind ja glücklich, dass es so ist. Wir sind ja willens, die Meinungsfreiheit in einem möglichst weiten Umfang zu gewährleisten. Das ist ja auch der Vorwurf, den wir uns im Rahmen dieses Projekts immer gefallen lassen müssen. Wir wollten die Meinungsfreiheit einschränken, das ist der eine Punkt. Oder wir wollen, dass nur noch politisch erwünschte Meinung zulässig ist, dass wir quasi eine Zensur betreiben. Dem ist schlicht und einfach nicht so. Wenn wir uns anschauen, welche Postings es tatsächlich sind, über die wir reden, welche Postings es tatsächlich sind, wo wir Ermittlungsverfahren einleiten, dann sind das Extremfälle, die den Strafgesetzen unterfallen.
Wir können ja mal auf die verschiedenen Aspekte schauen, auch was so ein bisschen dahinter steckt. Jetzt das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, das klingt jetzt erstmal einfacher. Also wenn man jetzt einfach zum Beispiel mal über das Hakenkreuz spricht, auch so jetzt, wenn ich das, da kommt es ja wahrscheinlich auch auf den Kontext an, wie es gebraucht wird. Aber das scheint da wahrscheinlich, kommt man dann schneller zu einem eindeutigeren Urteil, oder?
Genau, das macht es uns noch verhältnismäßig einfach. Es gibt Kennzeichen, die ganz klar verboten sind. Die kennt man dann irgendwann, die sind auch gesammelt, das kann man nachschlagen. Das klassische Beispiel war jetzt hier das Hakenkreuz. Da gibt es keine zwei Meinungen, wer ein Hakenkreuz postet. Auch da muss ich jetzt wieder etwas zurückrödern. Gibt es auch Fälle, wenn das beispielsweise im geschichtlichen Zusammenhang ist. Aber wenn es einfach nur irgendwo ein Hakenkreuz ist, was unter einem Beitrag gepostet wird, ist es eben strafbar und dann haben wir eine Strafbarkeit und da gibt es auch nicht viel zu diskutieren.
Schauen wir nochmal auf das Thema öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Also da ist ja besonders spannend auch die Frage, wann ist eigentlich eine solche Aufforderung öffentlich? Also bei mehr als x Personen oder gibt es da irgendwie eine Daumenregel?
Ja, ganz genau. Auch da wäre es wieder schön, wenn man sagen könnte ab 4 oder ab 5 oder ab 6 und dann würde man durchzählen und sagen, alles klar, wir sind bei 7, Strafbarkeit, Öffentlichkeit, wir sind dabei. So leicht ist es auch hier wieder nicht. Öffentlichkeit im Sinne des Gesetzes in diesem Fall wäre dann also eine Aufforderung an eine nicht überschaubare Anzahl von Personen. Das stellt sich jetzt im Internet immer die Frage, da passiert es ja ganz oft, dass in Gruppen ein solches Posting verfasst wird. Dann ist zum Ersten die Frage für uns, ist es eine offene oder eine geschlossene Facebook-Gruppe? Wenn sie offen ist, habe ich kein Problem. Da kann ich es nicht kontrollieren. Dann ist die Anzahl der Personen, die dieses Posting wahrnehmen kann, nicht mehr überschaubar.
Hm. Also öffentlich.
Ganz genau. Die Frage ist, was ist mit geschlossenen Facebook-Gruppen beispielsweise? Auch da könnte man erstmal sagen, okay, ist überschaubar, weil geschlossen und jeder, der drin ist, den habe ich da reingelassen oder eben auch nicht. Wenn es aber ganz, ganz große Gruppen sind, wir haben ja Gruppen, die teilweise 30, 40, 50 und noch mehr 1000 Leute hat, auch dann kann es wieder öffentlich sein, obwohl es eine geschlossene Facebook-Gruppe ist. Auch da kommt es, wie so oft, auf den Einzelfall an.
Das Interessante aber auch dabei ist, was ich mich immer frage, wie konkret muss so eine öffentliche Aufforderung zur Straftat sein? Also es gibt, wenn man mal auf Nachrichtenseiten guckt, gerade bei Blaulichtmeldungen, wenn ein Kind zum Schaden kommt und dann wird ja echt manchmal sehr subversiv, manchmal sehr aber auch plakativ, teilweise selbst zur Selbstjustiz aufgerufen. Und da ist aber dann auch so ein bisschen so der Eindruck, wie konkret muss das eigentlich sein, damit das vielleicht zu einer Verurteilung kommen kann?
Genau, das ist quasi der zweite Punkt, an dem wir mit der Strafbarkeit ganz oft scheitern. Wir haben relativ hohe Anforderungen an diese Aufforderung. Die muss sehr konkret sein. Es muss ein sogenannter appellativer Charakter, diesen muss sie haben. Es reicht nicht einfach nur aus, wenn ich beispielsweise, wir haben diese Konstellation ganz oft, sage, da ist ein Beitrag, es wird berichtet über einen Straftäter und dann kommen darunter Postings in etwa des wie direkt an die Wand stellen oder Kopf ab und in den Reihen oder ähnliches. Das reicht eben nicht aus. Wir brauchen es deutlich konkreter. Und auch da kommt es wieder auf den Einzelfall an. Mhm. Es gilt aber Faustformel, je konkreter, desto eher bin ich im strafrechtlich relevanten Bereich. Das heißt konkreter, ich müsste mich dazu äußern, wann, wo, wie. So, dass ein unbefangener Dritter, der dieses Posting vernimmt, der das liest, sich tatsächlich aufgefordert fühlt, diese Straftat zu begehen. Mhm. Und davon wird man im Regelfall bei jemandem, der einfach unter irgendeinen Beitrag, der ihn gerade aufregt, schreibt, an die Wand stellen, nicht ausgehen können, dass da jemand sitzt, das liest und sich denkt, alles klar, ich packe mir mein Gewehr und gehe los.
Schauen wir nochmal auf einen nächsten möglichen Straftatbestand und ich befürchte, Sie werden sagen, auch das ist nicht so einfach zu beantworten. Stichwort Volksverhetzung. Was ist volksverhetzend?
Was ist volksverhetzend? Ganz genau. Wenn es so einfach wäre und wir das hier im Rahmen dieser Sendung einfach so mal kurz in 30 Sekunden klären könnten, das wäre schön.
Wir haben noch Zeit.
Ja, das denke ich mir. Volksverhetzung, das ist einer der Punkte oder einer der Straftatbestände, bei dem wir am häufigsten diskutieren und bei dem es eben wirklich ganz oft auf Nuancen in der Sprachfindung ankommt. Wenn ich das nur minimal abwandle, bin ich vielleicht nicht mehr in der Strafbarkeit. Wenn ich es dann wieder ganz leicht anders formuliere, bin ich vielleicht wieder drin. Grundsätzlich brauche ich für die Volksverhetzung erstmal einen konkret abgrenzbaren Teil der Bevölkerung, und zwar der deutschen Bevölkerung. Es darf kein ausländischer Teil der Bevölkerung sein, sondern ein im Inland befindlichen konkret abgrenzbaren Teil der Bevölkerung. Das könnten beispielsweise sein die Flüchtlinge, die Asylanten, auch ähnliche Fallkonstellationen sind.
Die denkbar. Medien, die Journalisten.
Die Medien, die Journalisten, ja, auch sowas wäre möglich. Aber auch da relativ hohe Anforderungen. Mhm. Also das muss schon ganz konkret abgrenzbar sein und ganz klar sein, wen ich da runterfassen möchte und wen ich da eben nicht runterfassen möchte.
Kommt denn aus Ihrer Sicht die Volksverhetzung oft zum Tragen oder ist das so ein Tatbestand, der eher selten eine Rolle spielt?
Es kommt mitunter doch oft zum Tragen. Also das ist auf jeden Fall ein Straftatbestand, der im Rahmen der Prüfung fast immer eine Rolle spielt, der da zumindest irgendwie sehr oft im Nahbereich dieses Postings zum Tragen kommt. Auch da ist es aber so, und das haben wir jetzt mehrfach festgestellt, dass wir teilweise keine ganz einheitliche Rechtsprechung haben. Es ist durchaus möglich, dass ein Fall, der in Köln so beurteilt wird, in Hamburg anders beurteilt wird. Das ist nicht optimal, das ist uns klar, aber das ist einfach ein Zustand, den wir akzeptieren müssen.
Wie schaut es mit der Beschimpfung von Bekenntnissen aus?
Ja, auch das kommt sehr häufig vor. Jetzt gerade im Rahmen der Flüchtlingskrise und in der Diskussion rund um den Islam ist auch dieser Straftatbestand, also das Beschimpfen von Glaubensbekenntnissen, ganz oft Gegenstand unserer Prüfung gewesen. Auch da muss man feststellen, auf den ersten Blick kann man oft der Meinung sein, okay, hier haben wir ganz klar den Straftatbestand erfüllt. Wenn man es sich dann aber im Detail anschaut, kommt man ganz oft, und das ist gerade beim Straftatbestand des Beschimpfen von Glaubensbekenntnissen der Fall, zu der Überzeugung, nein, das reicht wohl nicht. Hier haben wir wohl den Straftatbestand nicht erfüllt.
Was man jetzt, wenn man Ihnen aufmerksam zuhört, raushört, ist, dass bei allen Facetten, die wir gerade betrachtet haben, immer eins, glaube ich, dahinter steht, ist die Herausforderung der Auslegung. Also genau hinzuschauen, abzuwägen und am Ende hat man nie möglicherweise ein klares Ergebnis. Das ist etwas, was da über allem steht und was es, glaube ich, auch so unglaublich schwer handelbar macht, oder? Gerade vielleicht sogar für Laien.
Ja, ganz genau. Für Laien ist es schwierig. Es ist auch für uns schwierig. Das kann man ganz offen zugeben. Auch wir haben klarere Fälle, wo wir uns einig sind, aber wir haben auch innerhalb der ZAK oft Fälle, wo wir zusammensitzen und diskutieren und dann eben auch Rechtsprechungsrecherche betreiben und schauen, gab es vielleicht ähnlich gelagerte Fälle schon mal? Wie ist da entschieden worden? Welche Argumente wurden da vertreten? Welche Auslegungsvarianten hat man sich da überlegt? Da diskutieren wir relativ offen. Und versuchen dann zu einer einheitlichen Meinung zu kommen. Wir haben es jetzt natürlich geschafft, indem wir dieses Projekt ins Leben gerufen haben, eine relativ große Anzahl von Fällen bei uns bei der Zentralstelle zu sammeln, sodass wir auch da in der Lage sind, gleichgelagerte Fälle zu vergleichen und eben auch sicherzustellen, dass gleichgelagerte Fälle eben auch einer einheitlichen Rechtsbehandlung zugeführt werden. Auch das ist ein Vorteil dieses Projekts, verfolgen statt nur löschen.
Das Interessante war, wir haben jetzt, das war jetzt ja sehr viel Theorie, so haben Sie vielleicht auch so ein kleines Praxisbeispiel? Ich meine, Herr Peller hat ja mal hier im Nebenfach öffentliches Recht gehabt. Vielleicht gibt es aber so ein Zitat, wo wir uns mal nähern können.
Ich gehe kurz raus, ne?
Bleib ruhig hier, Herr Peller.
Ja, durchaus. Also wenn man sich da den Straftatbestand des Beschimpfens von Glaubensbekenntnissen anschauen würde, dann war ein Fall, der auch hier in Köln gelaufen ist, nicht im Rahmen unseres Projekts und auch schon abgeschlossen, deswegen kann man darüber reden. Da ging es um eine Äußerung, die lautete, der Islam gehört zu Deutschland, wie Scheiße auf den Esstisch.
Hm. Und ich soll das jetzt auslegen?
Versuch schon mal, Herr Peller. Also, wie würdest du dich dem
Thema
nähern?
Also erstmal würde ich antworten, das ist gar nicht so einfach, denn es kommt darauf an.
Ich bin begeistert.
Ich habe jetzt schon gelernt. Aber also das muss es ja tatsächlich sozusagen in verschiedene Bestandteile zerlegen. Also man hat ja als erstes habe ich gerade mal in meiner Auslegung die Interpretation, dass dieser Satzteil der Islam gehört zu Deutschland vermutlich nicht so gemeint ist, wie man ihn möglicherweise in anderen Zusammenhängen, beispielsweise in dem berühmten Wulff-Zitat unseres ehemaligen Bundespräsidenten, interpretieren würde. Das kommt ja aus dem zweiten Satzteil irgendwie. Da steckt ja drin, wie Scheiße auf dem Esstisch. Und Scheiße gehört natürlich, glaube ich, in keiner Kultur auf den Esstisch. Also besagt ja der Satz eigentlich, der Islam gehört nicht zu Deutschland, nämlich genauso wenig wie Scheiße auf den Esstisch. Das ist ja, glaube ich, der Sachverhalt. Aber ist das jetzt schon... Die Frage ist ja, darf man das so sagen? Das kann ja eine Meinung sein mit einem...
Ist das eine Beschimpfung?
Es ist ja eine erstmal sozusagen eine Meinungsäußerung, die zwar sehr derb ist, die auch sozusagen mit einem Bild arbeitet, aber die ja auch keine Person beispielsweise konkret anspricht, sondern da sogar nur eine Glaubensrichtung und nicht jetzt einzelne Muslime beispielsweise. Ach, ich verzettel mich. Ich glaube,
Herr Becker, die Profis auseinandergenommen.
Ja, auch da gab es eben unterschiedliche Ansätze. Deswegen konnte man eigentlich auch fast nichts falsch machen. Auch da war es so, dass in der ersten Instanz ist eine Verurteilung erfolgt. In der ersten Instanz ist das Gericht zu der Ansicht gekommen, hier ist der Straftatbestand des Beschimpfen von Glaubensbekenntnissen erfüllt und es ist zu einer Verurteilung gekommen. Die nächste Instanz hat das Urteil dann aufgehoben und die Beschuldigte freigesprochen. Man kann sich diesem Problem eigentlich genauso nähern, wie Sie das dann gerade instinktiv auch gemacht haben. Ich schaue mir an, was könnte damit gemeint sein? Der Islam gehört zu Deutschland, wie scheiße aus den Esstisch. Das könnte eine mögliche Auslegungsvariante wäre ja, der Islam ist scheiße. So kann man das auslegen. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass wir, wenn wir mehrere Auslegungsvarianten haben, immer im Lichte des Grundrechts der Meinungsfreiheit auslegen müssen, also für den Beschuldigten positiv. Deswegen wäre ja auch eine andere Auslegungsvariante die, dass ich eben vergleichen möchte. Ich wollte und das Gericht hat es so genannt, eine metamorphorische Analogie vornehmen. Ich sehe das metaphorisch. Ja? Ich stelle mir vor, und es ist genau in diesem Zusammenhang gefallen, den Sie auch gerade hergestellt haben, als der ehemalige Bundespräsident Wulff damals gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. In diesem geschichtlichen Kontext ist dieses Posting eben verfasst worden, dass ich sage, der Islam gehört zu Deutschland, wie Scheiße auf den Esstisch. Eine Analogie, ich bin der Meinung, Scheiße gehört nicht auf den Esstisch, also gehört der Islam auch nicht zu Deutschland. Und so ist man dann eben beim Landgericht in der Berufungsinstanz zu der Überzeugung gelangt, hier liegt keine Strafbarkeit nach 166 StGB vor.
Was mit Medien, das straf- und anzeigenfreie Medienmagazin.
Herr Peller, wir hätten eigentlich die Chefs informieren sollen, dass die Staatsanwaltschaft heute im Haus ist. Christoph Herberger.
Hätten die ihre Festplatten in Sicherheit bringen können, bevor die nachher hier rausgetragen werden?
Ich weiß auch nicht, warum da so Waschkörbe auf dem Flur stehen, aber hoffentlich kriegen wir die wieder. Die sind nummeriert und gehören zum Inventar. Wir klären heute einmal, was das Thema Hate Speech angeht und haben gerade schon erfahren von Christoph Herberger von der ZAK NRW, wie das denn eigentlich, welche Straftatbestände es da in Betracht kommen. Aber die große Frage dahinter ist ja, so ein bisschen, okay, was mache ich denn, wenn ich als Journalist oder vielleicht auch als Einzelperson auf Hasskommentare treffe, wo ich durchaus der Ansicht bin, da müsste man was machen, die müsste man mal anzeigen. Wie ist denn das, wenn so eine Anzeige bei Ihnen eintrudelt? Was setzt das eigentlich für einen Prozess im Gang? Also was löse ich damit aus?
Jede Anzeige, die bei uns eingeht, muss geprüft werden. Also das heißt, die Frage, wie zeige ich eigentlich an, lässt sich relativ einfach beantworten. Ich sichere das, ich gehe zur Polizei, ich gehe zur Staatsanwaltschaft und kann den Sachverhalt, den ich anzeigen möchte, anzeigen. Diese Staatsanwaltschaft oder auch die Polizei ist verpflichtet, diesen Sachverhalt aufzunehmen. Und dann gibt es das sogenannte Legalitätsprinzip. Das heißt, die Staatsanwaltschaft und die Ermittlungsbehörden sind verpflichtet, den Sachverhalt aufzuklären. Das heißt, es gibt auch da gar nicht die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, das interessiert uns nicht, wir wollen das nicht. Sondern wenn dieser Sachverhalt angezeigt wurde, muss der rechtlich gewürdigt werden. Und wenn man zu der Überzeugung kommt, hier liegt ein Anfangsverdacht im Hinblick auf eine strafrechtlich relevante Begehungsweise vor, dann wird auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und dann muss der Sachverhalt durch die Ermittlungsbehörden aufgeklärt werden.
Vielleicht nochmal auch tatsächlich nachgefragt, man zeigt also tatsächlich den Sachverhalt an und nicht etwa eine Person oder möglicherweise ein Medium sogar. Also oder, was zeigt man an?
Ganz einfach das, was man anzeigen möchte. Wirklich ganz einfach gesagt. Ich gehe zur Polizei und kann da ganz klar sagen, hier, ich bin im Internet auf der und der Seite auf den Post gestoßen. Im Optimalfall hat man den natürlich vorher irgendwie gesichert. Man fertigt beispielsweise Screenshots oder ähnliches. Mhm. Aber es ist durchaus auch möglich, hinzugehen, wirklich zur nächsten Polizeidienststelle zu sagen, hier ist er.
Jetzt geht es ja im deutschen Internet so recht in Ordnung. Also haben alle gelernt, dass sie auf ihrer Internetseite ein Impressum brauchen. Ja, das heißt, wo man dann auch gucken kann, wer hat das betrieben. Aber nun ist es ja so, dass die Hetze nicht normalerweise auf normalen Internetseiten stattfindet, sondern in Kommentarbereichen, auch auf sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Facebook oder bei YouTube. An so einem Online-Profil hängt ja jetzt nicht die echte Anschrift dran. So. Wie schwierig oder einfach ist das für Sie, die zu ermitteln? Weil das ist ja dann eine der nächsten Aufgaben, die Sie bewältigen müssen, oder?
Genau. Auch da gibt es unterschiedliche Konstellationen. Wir sind bei unserem Projekt Verfolgen statt nur löschen in der glücklichen Position, dass wir hier als Projektpartner eben auch das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen an Bord haben. Das heißt, bei uns ist immer der erste Schritt, wenn wir ein Ermittlungsverfahren tatsächlich eingeleitet haben. Das heißt, wenn wir geprüft haben und einen Anfangsverdacht bejaht haben, wir leiten die Akte digital an das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen weiter. Und die nehmen dann die Identifizierung vor. Ich will jetzt hier aus ermittlungstaktischen Gründen nicht alle Möglichkeiten offenlegen, die man da möglicherweise hat. Aber was wir auch festgestellt haben, ist, dass zum Teil ganz offen unter Klarnamen gehetzt wird. Es gibt Leute, die geben sich nicht mal die Mühe, irgendwie ihre Identität zu verschleiern, sondern geben ganz offen ihren ganz normalen, ganz richtigen Namen an und machen das auch unter diesem Namen.
Wie ist denn es gab ja auch vor einiger Zeit so Hausdurchsuchungen, wie ist denn dieser Überraschungsmoment? Wie haben Sie mich denn gefunden? Passiert sowas auch?
Ja, durchaus. Also der Überraschungsmoment war eigentlich bei allen Durchsuchungen, die wir gemacht haben, immer vorhanden. Die Leute rechnen schlicht und einfach nicht damit, dass sowas passieren kann. Das mag unterschiedliche Gründe haben. Es mag entweder so sein, dass man davon ausgeht, das, was man da macht, ist nicht strafbar. Das ist eine mögliche Variante. Die andere Variante wäre die, dass man davon ausgeht, dass keine Strafverfolgung im Internet stattfindet. Und das ist nicht der Fall. Also wir wollen auch mit diesem Projekt ganz klar die Message senden. Wer im Internet hetzt, muss sich möglicherweise mit den Ermittlungsbehörden auseinandersetzen und bekommt möglicherweise Besuch von der Polizei. Mhm.
Welche Rolle spielt dabei auch das, wir haben es ja in der Sendung auch schon verschiedentlich auch diskutiert und darüber berichtet, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz?
Ja, das hat für die Ermittlungsbehörden eigentlich erstmal mittelbare Bedeutung, würde ich sagen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz selbst hat keine Straftatbestände, sondern es verpflichtet die Anbieter von sozialen Netzwerken dazu, rechtswidrige oder offensichtlich rechtswidrige Inhalte zu löschen. Und wenn sie dem nicht nachkommen, gibt es Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände. Für die Verfolgung dieser Ordnungswidrigkeiten ist das Bundesamt für Justiz zuständig. Mittelbar hat es allerdings dafür gesorgt, dass doch enorm Bewegung und Aufmerksamkeit in diese ganze Diskussion rund um Hasspostings gekommen ist, sodass auch wir merken, das gerät stärker in den Fokus und es gibt ein Bedürfnis, da was zu tun.
Wenn ich jetzt entweder als Journalist oder auch als Privatperson auf einen Kommentar stoße, wo ich sage, denke ich wirklich, das ist anzeigbar. Was würden Sie sich wünschen? Was sollte eher angezeigt werden, was eher nicht?
Ja, als Journalist würde ich mir natürlich wünschen, dass Sie sich vielleicht überlegen, bei unserem Projekt mitzumachen. Dass Sie mit Ihrem Medienhaus sprechen und überlegen, Sie sind in unserem Projekt dabei. Grundsätzlich, was wünsche ich mir, was wird angezeigt? In einer idealen Welt für den Staatsanwalt werden nur Fälle angezeigt, die auch tatsächlich strafrechtlich relevant sind und ein Ermittlungsverfahren begründen. Das soll Sie aber in keinesfalls davon abhalten, Anzeigen vorzunehmen. Im schlimmsten Fall werden keine Ermittlungen aufgenommen und das Verfahren wird unmittelbar eingestellt. Von daher gibt es da eigentlich keine Hemmnisse.
Also lieber einmal zu viel als zu wenig.
Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch möglichst schnell als einmal zu langsam.
Ganz genau. Wobei man sagen muss, vor dem Hintergrund des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes wäre natürlich die Gefahr, dass der entsprechende Post gelöscht wird, weil der Provider einfach, weil der Anbieter gesehen hat, okay, der ist gemeldet worden, rechtswidriger Inhalt, ich muss ihn löschen. Gleichzeitig wird aber, und das steht auch im Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dieser Post für Beweiszwecke weitere 10 Wochen gespeichert, sodass wir vor dem Hintergrund eigentlich keine Hektik haben. Gleichzeitig wünschen wir uns aber natürlich, dass die Strafe auch den Fuß folgt. Das heißt, Posten, Anzeige und möglichst schnell Konsequenzen für den Beschuldigten.
Sagt Staatsanwalt Christoph Hebecker von der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Köln. Und wir haben uns mit Hate Speech auseinandergesetzt und da Einblicke in die Arbeit bekommen. Das ist auch relevant für alle von uns und auch für Medien. Und deswegen sagen wir danke für den Besuch heute Abend.
Ja, vielen Dank. Ich war sehr glücklich, dass ich hier war. Vielen Dank.
Herr Pähler?
Ja, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, gebe ich zu. Also dass es gar nicht so einfach ist, das hat sich mir jetzt irgendwie doch eingebrannt. Aber im Zweifel macht das ja nichts. Dann weiß ich ja, es war vielleicht nicht strafbar, aber besser einmal zu viel anzeigen als zu wenig. Das ist ja vielleicht auch ein ganz guter Merksatz, mit dem man sich dem nähern kann.
Das stimmt. Ich werde das jetzt erstmal sacken lassen und mal gucken, wie das sich auswirkt. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.